Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Gesundheit, Ernährung, Bodybuilding, Fitness und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, Marvin Haupt in der Show als Gast begrüßen zu dürfen. Marvin ist nicht nur ein Spitzenathlet, ein Spitzennaturalathlet, sondern er ist auch Bodybuilding-Coach und hat auch schon einige Erfahrungen als Personal Trainer sammeln können. Zusammen mit Marvin sprechen wir in der heutigen Episode über das Thema Gewohnheiten, Routinen und auch das Mindset, das im Bodybuilding bzw. allgemein im Fitnesssport, im Bereich von Profisport, sage ich mal, notwendig ist, um der bestmögliche Athlet zu werden. Zusammen mit Marvin erörtern wir in diesem Zusammenhang sehr, sehr viele Gewohnheiten, die ihm selbst geholfen haben, aber auch seinen Athleten geholfen haben, dabei ein besserer Athlet zu werden und vor allem, welche Routinen tatsächlich essentiell sind und welche Routinen eventuell auch so ein bisschen überbewertet sind. Zu guter Letzt gehen wir noch auf das Thema Wettkampfdiät ein. Das Mindset in einer Wettkampfdiät, die kritischen Gedanken, die man im Rahmen einer Wettkampfdiät bezogen auf das Körpergewicht hat, auf die Ernährung hat, aber auch wie man mit Leistungsverlust im Training umgehen sollte und vieles mehr. Die Episode ist eine richtig, richtig gute Episode geworden, die sehr, sehr deep geht, deswegen hört gut zu, beachtet wirklich, was wir dabei sagen und versucht das auf euren Alltag zu übertragen und ich denke, ihr werdet einiges mitnehmen können. Wenn euch die Episode gefällt und ihr sagt so, der Daniel und der Marvin, die haben hier einen richtig geilen Input für uns geliefert, dann würde es uns wirklich sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Screenshot von der Episode macht, uns beide verlinkt und das Ganze auf euren sozialen Medien teilt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Hey Marvin, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit in der Show am Start bist. Ich habe dich mittlerweile auch schon mehrere Jahre auf dem Schirm und jetzt ist es dann doch endlich mal soweit, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz den Zuhörern vor, kurz und knapp, wer du bist, was du machst und wann du das nächste Mal auf die Bühne gehen willst, interessiert mich jetzt persönlich.
Okay, erstmal vielen Dank für die Einladung, Daniel. Freut mich, dass ich am Start sein darf. Mein Name ist Marvin Haupt, bin 23 Jahre alt und komme aus NRW, das in der Nähe von Düsseldorf, falls es dem einen oder anderen was sagen sollte. Ansonsten mache ich Online-Coaching seit 2018 und ich würde sagen, schwerpunktmäßig mit Athleten, die halt ihre Physik grundlegend erstmal verbessern wollen und Wettkampfambitionen teilweise haben. Und ja, ich habe selbst 2019 meine erste Wettkampfsaison gemacht und bin damals bei der GNBF gestartet und bei der WNBF Germany und habe damals die Männer-Leichtgewichtsklasse bei der GNBF gewinnen können. Seitdem auch Pro Natural Bodybuilder und mein nächster Wettkampf ist absehbar im Jahr 2023 wahrscheinlich erst, beziehungsweise meine nächste Wettkampfsaison ist wahrscheinlich erst 2023. Das liegt einzig und allein daran, dass ich mich nächstes Jahr, 2022, einfach darauf fokussieren möchte, die Saison als Coach halt bestmöglich zu bewältigen, weil ich halt auch mehrere Athleten in verschiedenen Klassen habe und das meine richtige erste reine Coaching-Saison wird, sag ich mal, was Bühnenathleten betrifft. Und ich denke, du kennst es selber, als Neddy-Athlet braucht es einfach ein bisschen Zeit, um sich halt wirklich signifikant zu verbessern. Und ich denke, wenn man sich die Zeit nehmen kann, und ich denke, das kann ich jetzt in dem Alter, in dem ich bin, sage ich mal, einfach auch tun, dann kann man auch mal ein paar Jahre schieben, würde ich sagen. Dementsprechend eine relativ lange Off-Season, wie gesagt, wegen des Coaching-Hintergrunds und bin gespannt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich starten werde, wenn ich ehrlich bin. Ich werde das halt auch alles mit meinem Coach besprechen, also mit Jan besprechen. Aber ich denke, es werden mehrere Shows und wahrscheinlich auch international.
Bin auf jeden Fall gespannt, was du das nächste Mal auf die Bühne bringen wirst. Also das letzte Paket war schon ziemlich gut, muss man ehrlich sagen. So, das
Dankeschön.
Ist schon ziemlich beeindruckend gewesen. Bist du in der bis 72,5 oder bis 75 Kilo gestartet bei der GNBF?
Leichtgewicht war bis 72,5, Superleichtgewicht war bis 75. Ich habe mich in der Einwaage mit 72,5 eingewogen.
Also bist du in die Klasse drüber gerutscht, ja.
Nee, also 72,4.
Oder?
Also ich bin in die, ich bin
Ah,
in die
ja,
bis
okay,
72,5
krass.
Klasse. Ja, genau.
Krass.
Ich bin gerade so reingekommen.
Ich habe mich auch übelst reingescampt damals, in genau die gleiche Klasse so. Ich hatte irgendwie so, bei der ANBF eine Woche vorher hatte ich halt, also bin ich auch so komplett durchdiätet auf 1,4 oder so Kalorien bin ich zur ANBF, da hatte ich dann 72,7, glaube ich, aber da gab es sowieso nur die Klassen 70 bis 75. Und bei der GmbF eine Woche drauf hatte ich dann ein Lowest In, irgendwie aber auch so nach übelst langer Fastenzeit und so. Ich habe so Angst gehabt, dass ich nicht in die Klasse kam. So richtige Paranoia war schon irgendwie 71,7, glaube ich. Und das war halt so voll drunter zu dem, was ich, also das war so ein Lowest In, glaube ich, nochmal um ein Kilo an dem Tag so. Ich dann auch gedacht habe, ja. Und dann habe ich irgendwie so ein schöner Backload gefahren, aber richtig asozial.
Ja, bei mir war es ähnlich. Bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch so ungefähr den Kalorienrahmen gefahren und ich habe dann auch noch Socken ausgezogen und alles bei der Einwaage richtig gegrindet.
Alles.
Aber hat funktioniert, ja. Hat funktioniert.
Ja, und dann ging es direkt so, du mitkommen, Dopingtest. Wahrscheinlich, ich ausgesehen habe, wie komplett tot. Ja, aber so habe ich es auch gemacht und es war auch, ja, war ein Glück, weil ich habe dann irgendwie auf der Bühne irgendwie mit 74, irgendwas da gestanden oder knapp 75, so, das war dann halt schon, ja, entweder unfair oder gut gemacht, ich weiß nicht, kann man sich dann halt aussuchen.
Clever halt.
Aber ja, gehört zum Sport dazu, ne? Obwohl ich jetzt auch sagen würde, so, das würde ich so nie mehr machen, weil das Risiko, deine Form damit zu versauen, ist eigentlich so viel größer, wie das, was du rausholen kannst, ne? Weil im Endeffekt wäre es egal gewesen, ob ich jetzt die Klasse drüber oder drunter gestartet wäre, wahrscheinlich. Aber ja, man lernt halt draus, ne?
Ja, wenn es dann auch die erste Wettkampfsaison ist, dann weißt du halt eh nicht, was auf dich zukommt. Und dann nimmst du lieber die geringere Gewichtsklasse mit. Oder das war jedenfalls meine Einstellung einfach dazu.
Ja, genau. Schwerer sein ist immer besser. Ist ja auch im Endeffekt so.
Ja, natürlich.
Also kommt oftmals hin. Nur wie gesagt, so bei dem in der Peak Week kannst du ja dann halt dann doch schon viel versauen. Vor allem, wenn du dann irgendwie 18 Stunden fastest oder so. Wenn du es vorher nicht gemacht hast, ist dann auch nichts mehr trinken etc. So, das war dann. Also ich habe das richtig versucht zu pushen, weil ich wirklich Angst hatte, so, ich komme nicht rein und ich weiß gar nicht, warum ich mir die Angst gemacht habe, aber das ist auch immer so ein Ding, wenn du halt keinen Coach hast, so, der dir dann sagt, so, mach das nicht.
Yeah.
Ja, dann machst du halt komische Sachen, so, in dem Zustand, so. Ja. Du bist 2019 gestartet, willst dann 2023 starten, finde ich auch eine ordentliche Zeit von dem Aufbau her. Wie lange trainierst du insgesamt schon?
Ich habe im April 2015 meine erste Mitgliedschaft abgeschlossen in einem Fitnessstudio. Also 2015 habe ich begonnen zu trainieren und 2016 habe ich dann ein Jahr später Vollzeit dann auch angefangen in einem Fitnessstudio zu arbeiten und im Rahmen von einem dualen Studium halt.
Ja.
Und ja, ich war relativ schnell auch ambitioniert in die Richtung.
Ja, wollte gerade sagen, so nach 4 Jahren, das Paket ist schon eigentlich ganz gut gewesen. Also da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben.
Ich hoffe es, ich will es
hoffen.
Ja.
Ich hätte dir jetzt auf der Bühne auch so 6, 7 Jahre schon gegeben gehabt, einfach so.
Oh, nice.
Ja, also ist auf jeden Fall gerade Überraschungseffekt gewesen. Ja, aber das ist dann, ich denke, dass du auch dann jetzt beispielsweise 22 hättest schon nochmal starten können. Ich glaube, da ist auch ordentlich was draufgegangen. Ich habe auch so ein bisschen so die Vergleichsbilder mal gesehen. Ja, ist jetzt im höheren KFA, aber ich glaube halt eben schon, dass da auf jeden Fall sich was getan hat. Nur, ich sag mal so, lange genug Off-Season machen kann man eigentlich nicht, ne? Vor allem, es hat auch sehr viele Vorzüge, eine Off-Season, eine längere, ne?
100%, ja. Einmal das und wie gesagt, der Fokus ist natürlich auch, ich meine, es ist schön und gut, viel auf die Bühne zu gehen, oft auf die Bühne zu gehen und das Athletenleben zu leben, sage ich mal. Aber wer verdient davon halt sein, oder wer verdient damit seinen Lebensunterhalt von uns, ne? Und du musst natürlich auch schauen, dass du einfach auch so Fuß fasst, beruflich gesehen, ja. Und für mich ist dieses Coach-Dasein halt eben auch eine Priorität, neben dem Athletendasein. Und damit geht das halt auch so ein bisschen einher, dass ich mich halt wirklich auch darauf konzentrieren kann, meine Athleten nächstes Jahr wirklich zu 100% zu bringen und nicht selber meinen eigenen Prozess noch nebenbei habe, weißt du? Ich meine, es würde wahrscheinlich nicht großartig was ausmachen, aber ich möchte diesen reinen Fokus einfach auf meine Jungs und Mädels haben, sag ich mal, ne?
Ja. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, das war auch so mit ein Grund, warum ich dieses Jahr gesagt habe, so, ich gehe dieses Jahr nicht, obwohl jetzt auch international sowieso, glaube ich, auch dieses Jahr noch so ein bisschen in Sternen steht. Aber ich wollte auch einfach, zum einen habe ich keinen Bock, weil ich letztes Jahr auch schon gepreppt habe und das in die Hose gegangen ist, so, und das Gefühl wollte ich jetzt dieses Jahr nicht eventuell nochmal haben, keine Ahnung, ob es gut gehen würde oder eben nicht, aber das, ja, wollte ich mir einfach auch gar nicht zumuten, weil es bei mir dann doch auch schon immer relativ schnell so eine Einschränkung ist, auch im sozialen Leben, muss ich sagen, so, weil ich, wenn ich im Modus bin, dann bin ich halt im Modus und ich bin so schon zu viel im Modus, sage ich mir immer selbst, und ja, das will ich weder meiner Freundin noch irgendwie auch den Freunden, mit denen ich ab und zu zumindest noch Zeit verbringe, antun oder mir selbst auch, weil im Endeffekt so, es geht ja am Ende des Tages immer um dich selbst, so, es wird dir selbst schaden und wahrscheinlich den anderen drumherum weniger, die kapseln sich dann halt irgendwann ab, und habe ich keinen Bock drauf gehabt, so, und dann habe ich auch gesagt, so, komm, fokussierst du dich 21 halt mehr auf deine Athleten. Ich weiß nicht, hast du dieses Jahr jemand?
Dieses Jahr nicht, nee, wir haben, ich hätte theoretisch zwei Athleten gehabt, aber die haben halt beide dann auch gesagt, aufgrund dieser aktuellen Wettkampfsituation lieber dann nochmal ein Jahr länger Offseason und dann eben 22 starten, was ich ja auch völlig nachvollziehbar finde.
Vollkommen verständlich. Ich habe gestern, jetzt haben wir, wie viel, den fünften oder so, gell?
Ja, der fünfte.
Ja, und ich habe einen Klienten, den prepp ich eigentlich für die GmbF im Frühjahr noch, ne? Mhm. Also im Juli ist die, glaube ich, jetzt, ne? Nee, doch, Juli.
Mehr, ja, im Sommer irgendwann.
Ja, 10. Juli meine ich. Falls es nicht so ist, korrigiert mich gerne, aber ich glaube 10. Juli. Auf jeden Fall, nächste oder übernächste Woche wäre die IMBA in Niederlande am 22.
Habe ich auch gesehen gestern.
Der hat heute Abschlussprüfung.
Ne? Wow.
Und gestern wurde die IMBA in Niederlande abgesagt. So, und der ist halt ein Kilo weg vom Stage Rate, das wir auf der GmbF haben wollen. Also der ist schon eigentlich, oder 1,5 Kilo, so, das hätte perfekt für den letzten Cycle jetzt zur GmbF. Mhm. Also wirklich, der ist so gut in der Zeit und dann wird halt der Wettkampf abgesagt. Und dieses Gefühl, bei mir war es ja noch 15 Weeks out oder so, also wirklich so super lang out. So, ich war zwar auch schon gut in Form, so, aber das war halt verkraftbar, ne? Aber wenn du so 1,5 Kilo so vor Stage Rate bist, so, und kriegst halt einen Tag vor der Prüfung noch den Wettkampf abgesagt, so dieses Gefühl.
Ist ein Arschtritt, ja. Ja, ich will es mir nicht vorstellen. Ja, 100%. Also.
Aber man muss halt klar auch immer dazu sagen, so, die Athleten wussten im Voraus schon, es war kommuniziert, dass es passieren kann. Er hat es auch relativ okay aufgenommen, muss ich wirklich sagen, so. Wahrscheinlich war die Prüfung dann doch wichtiger als so. Mhm. Und die GmbF wird wahrscheinlich auch durchgezogen. Ich habe mit Berend mal eine Folge gemacht, so, der hat gesagt, so, die haben so ein gutes Hygienekonzept eigentlich entwickelt, solange jetzt die Regierung jetzt sagt, ihr dürft das echt nicht machen, wird die auch nicht abgesagt. So, deswegen bleiben wir mal positiv gestimmt.
Ja, voll. Wenn der GmbF-Wettkampf auch für ihn der Hauptwettkampf war, ich sag mal, dann ist das vielleicht auch noch verkraftbar. Ja.
Aber es ist schon hart, ne? Also ich kann das schon nachvollziehen, so auch, dass deine Leute dann gesagt haben, so, nee, dieses Jahr nicht. Aber eigentlich ist das auch eine ganz gute Überleitung, vom Mindset eine Prep durchzuziehen, obwohl man nicht weiß, ob es ausgeht, denn in der heutigen Episode haben wir uns eigentlich auch das Thema rausgesucht, Mindset, und nicht nur das Mindset, sondern halt eben auch ganz viele Einflussfaktoren, die so ein, ja, im Bodybuilding überhaupt, ja, eine Rolle spielen, sage ich mal, und sich auf das Training sowie auch das soziale Leben irgendwo auswirken. Ich wollte grundsätzlich erstmal anfangen mit dem Bodybuilder-Dasein, weil ich glaube, darauf baut erstmal alles auf. Was ich in letzter Zeit immer wieder auch so feststellen konnte, ist, dass ich dann doch schon extrem viele Gewohnheiten implementiert habe, so in meinem Alltag. Und dass viele Leute auch sagen, so, ey Daniel, ich finde das so krass, wie du das halt alles so durchziehen kannst. So, mir kommt es halt gar nicht mehr so vor, als ob es irgendwie eine Leistung wäre. So. Und da wollte ich dich jetzt mal so fragen, so, was sind so die Gewohnheiten, die man sich eigentlich so aneignen sollte, um letzten Endes vielleicht auch ein richtig guter Athlet zu werden? Weil ich denke, da sind auf jeden Fall viele Gewohnheiten, die jeden betreffen. Und es gibt so Dinge, die man halt eben nicht machen muss und die manche halt vielleicht auch so ein bisschen overhypen. So, was ist das? Oder worauf achtest du bei dir und deinen Klienten, dass das auf jeden Fall gegeben ist? Mhm.
Naja, also Gewohnheiten im Allgemeinen als Thema ist auf jeden Fall erstmal huge, ja. Also durch einen bewussten Alltag und eine Routine entscheidest du dich ja irgendwo für den Erfolg in deinem Sport, weil in weiterer Folge du durch deine Gewohnheiten ja dein regelmäßiges Verhalten bestimmst. Ja, das heißt, das sind eben diese Dinge, die du auf einer täglichen Basis immer wieder tust. Und wenn du, ja, ich sag mal, Bodybuilding auf einem höheren Niveau betreiben möchtest oder halt einfach deine Physik verbessern möchtest, dann sind das längere Timeframes. Ich meine, wir haben es eh gerade eben angesprochen bezüglich der beiden Wettkampfsaisons auch. Und du bist darauf angewiesen, dass halt diese Dinge auf einer täglichen Basis sitzen über einen längeren Zeitraum. Und da sind halt eben Gewohnheiten das Thema, sage ich mal. Ne? Und man muss halt immer auch, wenn ich jetzt jemanden Neuen bei mir habe, muss man immer kommunizieren, okay, deine aktuellen Gewohnheiten haben dich zu dem gemacht, der oder die du jetzt bist. Ja, das heißt, du musst, um jemanden körperlich zu transformieren, musst du auch die Gewohnheiten der Person transformieren. Ja? Und wie du es auch schon richtig gesagt hast, wichtig dabei ist, dass wir uns anschauen, welche Gewohnheiten sind denn jetzt primär erstmal wichtig. Also welche Gewohnheiten machen für die Person jetzt vielleicht den Großteil des Erfolgs tatsächlich aus? Und du willst halt genau diese Gewohnheiten dann am Ende des Tages auch priorisieren, weil du zielorientierte Gewohnheiten entwickeln möchtest. Ja. Und sowas passiert Step by Step. Ja, das heißt, du kannst nicht alles auf einmal von jemandem erwarten, sondern du musst halt erstmal schauen, welche Gewohnheiten sind wichtig und bringen jemanden ans Ziel. Und was ich persönlich immer noch bis heute hilfreich finde, was jetzt auch mittlerweile auch schon einige Jahre alt ist, ist immer noch das Muscle and Strength Pyramids von dem Eric Helms. Ja. Also ich meine, dass regelmäßiges Training irgendwo ein No-Brainer ist, ist klar. Ja. Das muss halt sitzen, wenn du gewisse Ambitionen hast. Ja. Aber auch diese Lifestyle-Gewohnheiten, würde ich es jetzt mal nennen, wie halt Ernährungsgewohnheiten, dass halt erstmal die Kalorien auf einer täglichen Basis funktionieren. Ja. Dass das so, ich sag mal, das Fundament und das untere Level deines Fortschrittes. Ja. Dann in weiterer Folge das Protein auf einer täglichen Basis und vielleicht dann auch die Mahlzeitenfrequenz und das Timing um das Training herum, was dann halt immer Step by Step immer weiter implementiert werden kann. Aber du musst dich eben erstmal mit dem Fundament beschäftigen und das ist erstmal die allererste Gewohnheit, mit der ich mich jetzt mit jemandem erstmal auseinandersetzen würde. Dann hast du noch Dinge wie Schlafdauer, Schlafqualität, Schlafzeiten und auch da haben wir natürlich eine Priorisierung. Das heißt, die Schlafdauer ist mir erstmal am wichtigsten, bevor ich jetzt mit Schlafqualität, bevor ich dem Klienten jetzt eine Blaulichtfilterbrille empfehle, sage ich mal, würde ich erstmal die Schlafdauer betrachten. Ja. Und detailliert gesehen, also ich sag mal, bei mir persönlich ist es so, dass ich mir immer versuche, feste Abläufe einzuplanen. Das heißt, ich versuche mir eine gewisse Tagesplanung zu machen und ich meine, es ist halt eben nicht nur Sport, sondern eben auch Arbeit und weitere externe Dinge, die halt einfach in einem Alltag auf dich zukommen. Und da solltest du dir meines Erachtens nach einfach einen gewissen Zeitpunkt festlegen. Bei mir ist das immer abends, also ich setze mich am Abend davor einfach hin und mache mir Gedanken, wie der nächste Tag grob aussieht. Wenn ich halt eine Vorstellung habe, also ich muss heute 15.30 Uhr mit dem Daniel einen Podcast aufnehmen, dann habe ich das auf dem Schirm und plane das halt eben mit ein. Und grundsätzlich, was ich immer super finde, ist einfach den Leuten auch klar zu machen, versuch dir die Dinge, die sich erleichtern lassen, auch zu erleichtern und verkompliziere das nicht unnötig. Ne? Also verkomplizieren ist halt unnötiger Stress. Und in meinem Fall war das halt beispielsweise Flexible Dieting. Das ist so ein Punkt. Ja. Ich habe das ganz lange Zeit immer probiert und so flexibel wie möglich und diese Freiheit auszuleben, dass ich mich nach meinen Makros ernähren kann und dass ich jede Mahlzeit eine verschiedene Mahlzeit ist und dass ich immer halt von Mahlzeit zu Mahlzeit das versuche. Und das hat für mich persönlich in meinem Prozess einfach nicht gut funktioniert. Und dementsprechend habe ich persönlich gefunden, okay, ich habe gewisse feste Mahlzeiten, die mir meine Ernährung erleichtern. Das heißt, ich verkompliziere das nicht unnötig, dieses Flexible Dietings willen, sondern versuche halt eben, das bei Gelegenheit einzubauen, wenn soziale Events sind, wenn ich es eben benötige und versuche ansonsten eine gewisse Gewohnheit, eine gewisse Routine auch in meine Ernährung einzubringen. Was mache ich noch? Ich versuche ungefähr zur gleichen Zeit schlafen zu gehen. Das heißt, zwischen 0 und 1 Uhr versuche ich schlafen zu gehen und zwischen 8 und 9 aufzustehen. Die letzte Mahlzeit vor dem Schlafen gehen sollte nicht direkt vor dem Schlafen gehen sein. Das ist so eine Sache, die mir auch geholfen hat, was das Schlafen angeht. Und ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, so riesige verkomplizierende Routinen baue ich in meinen Alltag nicht ein. Also ich verkopf diesen Prozess nicht so sehr und versuche, wie gesagt, die Dinge zu erleichtern, die ich erleichtern kann.
Du hast aber auch schon sehr, sehr gute Punkte genannt und das ist eben genau das Ding, was ich meine. So, für dich ist das leicht. Ne? Mhm. Auch so, ich versuche zwischen 0 und 1 Uhr schlafen zu gehen und immer zwischen 8 und 9 Uhr aufzustehen, so, da fängt es ja schon an. So, wie viele Leute kriegen das denn letzten Endes wirklich hin? Also wenn ich mich jetzt erinnere, so an, sage ich jetzt mal, die Physiozeit oder die Zeit von der Elektronikerausbildung oder so, wenn ich da einfach so mein Umfeld, meine Klasse mal so ranziehe, wie viele Leute kriegen das denn überhaupt hin, zu einer gewissen Uhrzeit schlafen zu gehen und zu einer bestimmten Uhrzeit auch immer nochmal geregelt aufzustehen? Das müssen sie zwangsläufig, aber das Schlafen gehen, da hakt es dann ja schon wieder. So, und da wird halt eben noch eine Stunde so am Handy halt irgendwie in Social Media rumgesurft und dies, das und so, und dann hast halt deinen Schlaf wieder verschissen. So, das ist halt ganz oft der Fall. Und deswegen sage ich, also so, was für uns halt eben leicht ist, weil wir uns das irgendwann mal angeeignet haben, so, ist für viele halt eben immer noch ein großer, großer Schritt. Und da fand ich das auch sehr, sehr wichtig, was du am Anfang halt eben gesagt hast, so diese, ja, Strength Pyramid beziehungsweise Nutrition Pyramid von Eric Helms, dass die da einfach so ein gutes Fundament bilden können. Und für jeden, der die Bücher nicht kennt, diese Pyramiden beschreiben quasi, oder das sind halt eben Bücher, wo das Fundament bis hin zu den letzten kleinen Anpassungen beschrieben werden. Und man kann sich da einfach so entlanghangeln. Und ich sag mal wirklich, ganz ehrlich, Marvin, also für mich sind das immer noch die besten Bücher im Kraftsport, die es aktuell gibt, weil ich auch der Meinung bin, du musst nichts anderes anwenden, wie das, was das Wissen, was in den Büchern steht, ja, um ein richtig, richtig guter Athlet zu werden. Und ja, alles 100%. Andere, das ist vielleicht von einem Coach noch machbar, so mit Technikfeedbacks, Posing und so. Klar, das kannst du aus einem Buch nicht rauslesen, aber ich arbeite sehr viel mit den Taktiken eigentlich so, die in den Büchern stehen, und ohne auch jetzt groß nach links und rechts schauen zu müssen, weil ich einfach weiß, so, das funktioniert. Das funktioniert auch fast bei jedem.
Ja, absolut.
Deswegen fand ich das ein sehr, sehr geiler Punkt, dass du das genannt hast, weil ich habe so das Gefühl, dass halt eben die Bücher so ein bisschen untergehen und mittlerweile halt eben ganz, ganz viel so in andere Themen ausschweifen, wo ich dann denke, so, ah, okay, aber das ist halt einfach schon vielleicht zu viel für die meisten. Und ja, auf jeden Fall hast du schon ziemlich coole Sachen genannt, und ich habe auch gemerkt, so, wir haben eigentlich genau den gleichen Tagesrhythmus.
Perfekt.
Also zumindest so das, was du gesagt hast, so zwischen 0 und 1 Uhr schlafen gehen, 8 und 9 Uhr aufstehen, so bin ich auch, habe ich auch gestern gemerkt, als du noch zurückgeschrieben hast, so am Abend vorher, dass du da noch da wach warst. Was waren so für dich so Grundbausteine, die dir auch so über den Tag geholfen haben, wo du dich vielleicht so über den Tag entlanghangeln kannst? Also ich würde jetzt mal so am Tag anfangen, vielleicht am Morgen, und dann über Mittag, Trainingszeit und so. Du hast bestimmt auch so kleine Eckpfeiler bei dir und auch bei deinen Klienten, wo du sagst, okay, guck mal, setz dir das doch so und so, weil das hilft dir halt eben, die und die Zeit zu überstehen zum Beispiel. Hast du da so gewisse Dinge, die du halt tagtäglich machst?
Ich muss sagen, dadurch, dass jetzt der Studiobetrieb aktuell ja geschlossen ist, ja, aufgrund der Lockdown-Situation, hat sich das etwas geändert. Vorher war es ein bisschen anders, aber jetzt ist es nun mal seit November so, wie es jetzt aktuell bei mir ist, ja. Und das sieht grundlegend erstmal so aus, dass ich versuche, morgens relativ zügig irgendwelche Dinge zu erledigen, die mir erstmal unangenehm sind. Also wo ich vielleicht erstmal was hinter mich bekommen möchte, die Sachen, die ich erstmal vielleicht auch sonst aufschieben würde, zu erledigen. Und mache mich dann meistens an die erste Mahlzeit. Also das ist dann so der erste Start in den Tag. Und dann mache ich meistens einen kleinen Spaziergang. Und danach geht's für mich regelmäßig eher in die Coaching-Arbeit. Ja. Zwischendurch gibt's dann, also dann gibt's nochmal eine Pre-Workout-Mahlzeit, und dann geht's für mich nachmittags halt eben ins Training. Und das ist an sich mein aktueller Tagesablauf. Ja. Also ich komme danach.
Jetzt dasselbe wieder.
Ja, also ja. Momentan, du weißt es eben, und was willst du halt momentan großartig machen? Ja. Du hast keine großen Möglichkeiten, und wenn du dann in dieser Routine auch aufgehst, und ich mache das gerne, also ich mag das einfach, das klappt für mich einfach gut, und dann ziehe ich das halt auch regelmäßig und routiniert durch, und dann brauche ich da auch mehr nicht, ja. Also jetzt momentan jedenfalls.
Ich glaube, das ist auch so, das, was du jetzt hier so gesagt hast und beschrieben hast, das ist halt auch einfach das Fundament von Bodybuilding. So, ja, ob du jetzt im Endeffekt so 4-5 Mahlzeiten am Tag hast oder auch nur 3, ja, oder 6, das ist im Endeffekt, das ist egal so, aber wir hangeln uns eigentlich von Mahlzeit zu Mahlzeit und füllen diese Zwischenblocks mit Arbeit oder anderen alltäglichen Dingen. So, und ich glaube, wenn man das verstanden hat, so, dann ist es schon mal sehr, sehr viel wert. Und ich glaube, dass halt eben da auch zum einen, wo sich viele Leute halt eben das Ganze schon zu kompliziert vorstellen, ist die Mahlzeitenfrequenz, dass man einfach sagt, okay, man muss halt nicht unbedingt 6 Mahlzeiten essen, sondern man kann sich halt eben da auch einfach so ernähren, wie es für einen selbst halt eben passt, und so Proteinfeedings vielleicht auch auf nur 3 oder 4 Mahlzeiten halt eben aufteilen, so, und sich so halt ein Fundament schaffen. Weil das ist so, glaube ich, so der erste Punkt, wo die meisten Leute scheitern, wenn die denken so, ja okay, ich muss halt 6 Mahlzeiten essen, aber pack das halt eben nicht so, weil ich krieg das halt nicht vorgekocht oder ich krieg das einfach zeitlich nicht unter, ich muss da zu gewissen Zeitpunkten arbeiten. Und ich denke, wenn man sich da halt eben schon mal so gewisse Zeitpunkte am Tag einfach setzt für Mahlzeiten, die man sowieso normalerweise auch konsumieren würde, und die halt noch ein bisschen umstrukturiert mit ein bisschen mehr Protein und den Makronährstoffen, die man halt eben so braucht in einer gewissen Menge, dass das schon mal so ein erster Schritt ist. Dann fand ich super, was du gesagt hast, so mit dieser Vorplanung. Und ich denke ganz ehrlich, dass das bei uns auch noch eine größere Rolle spielt, wenn wir jetzt den ganzen Tag zu Hause sind, ne? Für viele Leute ging auch mir ja 7 Jahre so, ja, da gehst du halt morgens auf die Arbeit. Bei mir gab es dann auf der Arbeit halt das erste Essen, dann in der Mittagspause. So, dann gab es vor dem Training ein kleines Pre-Workout, so, nach der Arbeit halt ins Training und dann abends halt nur noch essen und fertig halt, ne? Und das war dann halt so der Tag so, und das war auch vollkommen in Ordnung für mich immer. Und am Wochenende kannst du halt was anderes machen oder am Restday gehst du halt zum Friseur oder was, aber am Ende des Tages, es bleibt halt nicht viel Zeit, wenn man halt eben sagt, okay, man will 5 oder 6 Mal die Woche halt ins Training gehen, so. Muss man akzeptieren und dann ist es auch meistens in Ordnung. Und was mir auf jeden Fall auch noch sehr dabei geholfen hat, überhaupt mal so Gewohnheiten zu etablieren, ist so ein kleines Tagebuch zu führen. Also du machst so das wahrscheinlich eher in Form von einer To-Do-Liste, oder?
Mhm.
Was du da abends machst.
Ja. So, ja. Kalender, To-Do-Liste, so die Kombination, ja.
Ja, habe ich auch, also so einen Kalender einfach, und das hat mir auch extrem geholfen, vor allem den auch schriftlich zu machen und nicht im Handy. Im Handy, das war mehr Stress irgendwie für den Kopf für mich. Mhm. Ich habe da jetzt angefangen, das halt alles schriftlich zu machen, und ich schreibe morgens und abends immer so ein kleines Journaling. Also so, und da gibt's halt eben auch super viele verschiedene Tagebücher, wo so einfach so dir dabei helfen, Gewohnheiten zu etablieren, weil du halt eben immer noch mal dran erinnert wirst, so, was willst du an dem Tag eigentlich wirklich machen? Und ich glaube, das eignet sich halt für viele Leute auch extrem gut, wenn jemand wirklich Probleme hat, so eine gewisse Alltagsstruktur reinzubringen und ja, sich immer wieder selbst so betrügt quasi mit gewissen Dingen, so, ne? Mhm. Und ja. Wie hoch würdest du den Stellenwert von so Routinen und Gewohnheiten im Bodybuilding setzen? Hat das für dich schon eine essentielle Bedeutung, oder denkst du so, man kann auch ein super Athlet werden, wenn man halt eben ja Gewohnheiten nicht wirklich befolgt und so in den Tag hineinlebt?
Also ich glaube, dass du mit einem intuitiven Ansatz relativ weit kommen kannst, wenn dieser intuitive Ansatz so ein paar Basics halt mit beinhaltet. Ich glaube aber trotzdem, dass du insgesamt, wenn du der bestmögliche Athlet sein willst, der du sein kannst, nicht um gute Routinen und Gewohnheiten herumkommst. Also es sollte halt einfach Kontinuität ist das, was wir brauchen. Und Kontinuität wird gebildet durch am Ende des Tages einen geregelten Alltag und vernünftige Gewohnheiten. Und ist auch etwas, was du dann in stressigeren Phasen oder wenn mal ein bisschen mehr auf dich zukommt, eben, wo du darauf zurückgreifen kannst, was sich dann eben nicht aus der Bahn wirft. Und ich glaube, deswegen ist es schon ist einfach essentiell, ja, von essentieller Wichtigkeit.
Ja. Hast du das Gefühl jetzt im Nachhinein, also du betreibst das jetzt ja auch mittlerweile dann seit 6 Jahren schon ziemlich intensiv, wie du beschrieben hast, hast du das Gefühl, dass sich die Gewohnheiten und Routinen irgendwo auch im sozialen Umfeld sabotiert haben? Oder dass die dir krasse Einschränkungen gegeben haben? Wo du dich subjektiv wirklich so, wo du selbst sagst, so, okay, das ist, war schon krass. Also für mich selbst jetzt da Nein zu sagen beispielsweise mal.
Habe ich schon irgendwo erlebt, ja. Also ich meine, das ist immer die Frage, was für eine Person bist du, ne? Also wenn du jetzt in der Prep bist, dann wirst du vielleicht nicht darum herumkommen, auch mal Nein zu sagen und bei deinen Routinen zu bleiben, vielleicht mal den Abend nicht bis in die späte Nacht irgendwie miteinander zu verbringen, wenn man im Sommer irgendwie mit seinen Freunden draußen ist oder sowas. Du hast halt irgendwo keine Wahl, wenn du ein Wettkampfathlet bist, ja, und du willst das bestmögliche Ergebnis, ja, erzeugen am Ende des Tages und musst dich vielleicht fragen, ist es mir das wert? Also eine gewisse Gegenüberstellung halte ich dafür vernünftig. Und was ist deine Priorität und was ist dir persönlich in der Phase wichtig? Also ich kam schon in Situationen, wo andere Personen von außen dann mir erzählen wollen, was dann für mich vielleicht in der Situation das Richtige wäre oder dass ich vielleicht das falsch mache, weil ich vielleicht nicht am Leben teilnehme oder weil ich vielleicht die Zeit mit Freunden nicht so dolle genieße, wie ich das vielleicht tun könnte, wenn ich halt eben nicht in so einer Wettkampfphase wäre oder sowas. Oder dieses klassische, ja, gönn dir doch auch mal was. Und ich finde es schwierig, weil es gibt halt eben kein Richtig, sondern es gibt nur das Richtig für mich oder das Richtig für den Athleten in der Phase, in der er gerade steckt. Das heißt, ich habe definitiv schon diese Konfliktsituation gehabt, weil ich da halt auch relativ strikt bin und dann halt eben auch klar mache, welche Prioritäten ich habe. Und wenn ich es in dem Zeitraum eben nicht möchte und mir andere Dinge wichtiger sind, dann ist das okay so und dann ist das gut so, wenn ich damit leben kann und keiner anderen Person schade. Ja? Und es ist ja auch immer eine temporäre Sache. Also es ist ja nie langfristig, jahrelang das Problem, dass man sich da irgendwie geißelt und aus Alltag rausnimmt mit Umfeld oder mit seinen Freunden, ja. Sondern es ist halt eine kurzfristige Sache in den allermeisten Fällen und vielleicht auch, wie gesagt, einfach nicht unvermeidbar. Ich denke, langfristig sollte man eine gewisse Balance haben, aber Balance heißt nicht, dass du immer nur 50-50 jeden Tag hast, sondern dass du vielleicht auch mal ein halbes Jahr verstärkt viel Arbeit hast oder ein Jahr oder 5 Jahre oder 10 Jahre, damit du vielleicht die 10 Jahre danach eine viel bessere Zeit hast, als du vielleicht gehabt hättest, wenn du dich auf einer täglichen Basis immer auf diese Balance konzentriert hättest. Ja, also diese Kontrolle und die Selbstreflexion, ja, die Wahrnehmung, die dahinter steckt, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss man einfach wissen, was möchte ich, was ist meine Priorität, wo möchte ich hin und was ist nötig.
Ja, das sind sehr, sehr geile Punkte, jetzt auch nicht so deep aus dem Sport, das kommt eher so ein bisschen aus Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, also kenne ich mehr aus dem Bereich, aber im Endeffekt lässt sich das halt eben nie auseinanderhalten. Also ich finde irgendwie so, die Persönlichkeitsentwicklung ist so ein Teil vom Bodybuilding. Total. Habe ich so das Gefühl, einfach total, in diesem Prozess, das ist sehr überschweifend immer wieder und man entdeckt sich halt eben selbst immer wieder so. Und wie du halt eben schon sagst, so das beispielsweise, was man in der Prep gibt in dieser Zeit, sagen wir mal, es ist ein Jahr, ja, mit allem drum und dran, vielleicht ein Jahr mit Post kommt, die auch nicht Recovery. So super ist. Ja. Mentaler Stress auf jeden Fall, körperliche Zerstümmelung, wie man es auch mal nennen möchte, in der Contest-Prep. Das ist ungefähr ein Jahr und für dieses Jahr brauchst du einfach so deine vollen Kapazitäten eigentlich so und kannst halt eben in anderen Bausteinen weniger machen. So, wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, wir haben halt eben Familie einen Baustein, wir haben Beziehungen, wir haben Freunde, wir haben die Arbeit und wir haben irgendwie Sport und Gesundheit so, dann nimmt halt eben so dieser, ja, eine Punkt halt einfach so 60%, 70% von allen anderen Kapazitäten ein so. Und ich finde, deswegen ist es auch eine schlaue Entscheidung, einfach persönlich zu sagen, also für mich, ich würde es genauso machen, ich mache es ja auch genauso, ich starte jetzt irgendwie nach 5 Jahren oder so, dann 22 nochmal. Das ist genau die Zeit, die ich wahrscheinlich auch brauche, um nochmal ready zu sein, wirklich. Also 100% ready. 2020 war ich so, ja, starte ich oder starte ich noch nicht. Und so jetzt langsam merke ich bin halt nochmal voll heiß, so, ich habe einfach Bock zu, weil, aber vorher, es hat mir einfach, das Jahr hat mir zu viel genommen, was ich mir in der Zeit danach noch nicht so zurückgegeben habe. So, weil da kam Arbeit, auf einmal nimmt Arbeit so einen Batzen ein. So, dann habe ich aber auch noch Freunde, Familie, Beziehungen, wo halt auch noch ein bisschen was halt investiert werden muss. Und das muss einem halt immer bewusst sein. Und ja, bei mir hat es 5 Jahre oder 4 Jahre, dann hätte es gedauert, bis ich nochmal bereit gewesen wäre, diesen gleichen Invest in den Sport zu geben. Was ich allerdings nicht so verstehe, beziehungsweise wo ich immer so ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn jemand sagt, so Daniel, guck mal, so du machst so viel für den Sport, das ist doch kein Leben, ja, geht dir das nicht auf die Nerven, wenn du halt eben jetzt nicht noch da sitzen kannst, auch in der Offseason und so. Aber wie du eben schon so geil beschrieben hast, es ist eine Entscheidung, die du für dich triffst, so. Und wenn ich halt eben mit den Jungs in der Shisha-Bar sitze oder so und um 12:30 halt keinen Bock mehr habe, so, weil ich langsam müde werde, so, und ich weiß, so nächsten Tag will ich aber arbeiten, weil ich da leistungsfähig sein will, ich will eine gute Einheit schieben, und ich weiß, an dem Abend geht sowieso nichts mehr, ja, außer halt noch eine Stunde da rumsitzen, wo jeder vermehrt dann am Ende des Tages am Handy sitzt, ja gut, dann gehe ich einfach heim. Weil es wird mir nicht, für mich wird es mir nicht mehr geben, so. Für dich ist es vielleicht schön, wenn ich noch anwesend bin, aber für mich bringt es nicht mehr, wenn ich jetzt noch die Stunde länger da sitze, weil diese Freude und alles, was ich dabei erfahre, das nimmt wahrscheinlich proportional ab, weil jeder wird müder und so weiter und so fort. Also so, oftmals ist es auch einfach so eine cleverere Entscheidung zu sagen, so, ja, okay, ich gehe jetzt halt heim. Auch wenn man es in dem Moment nicht so wahrnehmen mag. Und ich glaube, das ist auch so eine Gewohnheit, die wir uns einfach so über die Jahre angeeignet haben. Das ist genauso immer dieses Abwägen, wenn wir bei der Familie essen sind oder so. isst du jetzt deine 50 Gramm Fett mehr, weil du dir noch zwei Stückchen Kuchen halt eben reindrücken willst. Das ist immer eine Entscheidung, die du für dich treffen musst. So, ja, es ist mir das wert, so, ich habe gerade eine schöne Zeit, das ist cool. Oder nein, ich will heute on track bleiben, so, aber die Oma ist enttäuscht, weil du das Stück Kuchen halt nicht isst. So, das ist eine Entscheidung, so, die du für dich treffen musst. So, und im Endeffekt kann ich euch sagen, so, also ich esse oftmals die zwei Stücke Kuchen mehr, so, und guck dann, wo ich halt woanders das kompensieren kann. Plan das im Voraus oder ich akzeptiere es halt einfach so, weil es macht euch auch nicht zu einem schlechteren Athleten, nur weil ihr an einem Tag mal zwei Stücken Kuchen mehr gegessen habt. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein großes Missverständnis, was ich immer wieder sehe, so, dass viele Leute, ich denke auch viele Athleten von dir, ne, die das bestimmt auch im Check-in immer wieder schreiben, so, ja, heute habe ich irgendwie gecheatet, so, aus der Reihe, weil ich war irgendwie mit Freunden und ich habe halt was anderes gegessen und konnte das nicht tracken, so. Und da ist auch bei mir halt ganz, ganz viel Kommunikationsarbeit dann immer im Nachgang, so, du, es ist absolut nicht schlimm. Und wenn du jeden Tag deine Makros einträgst, so, dann ist es auch nicht schlimm. So.
Ja.
Aber das ist eine Erfahrung, die musst du, glaube ich, über sehr, sehr viele Jahre Training machen, auch zu merken überhaupt, dass es okay ist, halt zu gewissen Zeitpunkten, dass halt eben nichts davon kaputt geht, wenn du halt eben mal nicht 100% on track bist. So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ist auch eine Sache, die man definitiv häufiger mal mit Klienten kommuniziert, weil ich glaube, wenn Leute zu dir in ein Coaching kommen, dann haben sie immer das Gefühl, dass sie alles perfekt machen müssen und dass immer alle Variablen perfekt stimmen müssen, weil das irgendwie mit so einem Coaching so assoziiert wird. Aber wenn du den Leuten dann halt eben klar machst, hey, iss bitte deine Kugel Eis im Sommer, geh bitte mit deiner Freundin und iss diese Kugel Eis, so, mach dir bitte nicht so viele Sorgen. Der Stress, den du dir dadurch machst, ist wahrscheinlich das größere Problem. Dann stimme ich dir da zu 100% zu. Dann ist das eine Sache, wo man für sich selber abwägen muss, aber wo man auch mal die Kirche im Dorf lassen sollte.
Ja, jetzt haben wir schon relativ viel drumherum strukturiert, also so um das Ganze, was Training angeht. Was sind noch so Faktoren, die du jetzt bei deinen Klienten versuchst, im Nachgang noch so zu bearbeiten, also was so Alltagsfaktoren angeht? Hast du da irgendwas, wo du jetzt sagst, okay, das wäre auf jeden Fall sinnig, darauf auf jeden Fall ein Augenmerk zu legen? Also jetzt so neben der Ernährung und dem Schlaf?
Ja, also ich denke, der Umgang mit Stress und Stressmanagement, wenn man das so umschreiben kann, ist, denke ich, schon wichtig, weil du dir darüber im Klaren sein musst, dass es passiert, dass es Phasen gibt, in denen du Stress hast, in denen du mehr Arbeit hast, in denen es mehr zu tun gibt. Ja, also es wäre schön, wenn es diese Phasen nicht gäbe, aber wie gesagt, niemand verdient mit diesem Bühnensport sein Geld und du kannst nicht nur trainieren, essen und schlafen. Wenn diese Sachen passen, dann ist es super. Aber ich versuche immer, was äußere und externe Dinge angeht, was Stress angeht, eine gewisse Akzeptanz mit auf den Weg zu geben und zu versuchen, dort einfach lösungsorientiert mit den Leuten an die Dinge ranzugehen. Weil du hast auf manche Dinge, die dir passieren, keinen Einfluss, ja. Wenn du auf der Arbeit eine stressige Phase hast, wenn du sozial Stress hast, weil du einen Konflikt mit deiner Freundin hast, weil du vielleicht eine Trennung hinter dir hast, dann sind das Dinge, wo man das eben in den Vordergrund stellen muss und schauen muss, dass man vielleicht auch über solche privateren, in Anführungszeichen, Dinge mal spricht und dort versucht, gewisse Lösungen zu finden. Ja. Und Routine wird da umso wichtiger. Ja. Also so, wenn Training und Ernährung und Schlaf in dem Kontext passen, dann ist es super, weil dann kannst du dich um solche Sachen kümmern. Ja. Und ich versuche oft, dieses Mindset mit auf den Weg zu geben, die Dinge als eine gewisse Challenge zu sehen, weil du suchst es dir aus. Du kannst theoretisch jederzeit aufhören und niemand zwingt dich und du kannst es. Es ist ein Privileg, dass du diesen Sport und vielleicht auch eine Diät und eine Wettkampfvorbereitung alles in der Form ausführen kannst, wie du es tust, ja. Und dann tust du eben gut daran, eine gewisse positive Einstellung an den Tag zu legen, bevor du dir noch mehr Stress einredest und dich da ein bisschen distanzierter mit deinen Problemen auseinandersetzt und versuchst, lösungsorientiert mit stressigen Situationen umzugehen oder mit einem stressigen Alltag umzugehen.
Ja, das sind auf jeden Fall gute Punkte, vor allem, dass du halt eben auch gesagt hast, dass die anderen Parameter halt eben wieder stimmen muss. Und das ist halt eben das Ding, wir drehen uns immer im Kreis bei dem Sport. So, immer wenn wir irgendwie eine Sache, eine Gewohnheit etabliert haben, ist das ein super großer Schritt für den Gesamtprozess, weil du einfach mehr Kapazitäten dann auch wiederum hast für externe Stressoren, für so Sachen, die halt eben unbeeinflussbar sind in manchen Augenblicken, so, keine Ahnung, du wirst vom Auto angefahren oder so, ne? Ganz doofes Beispiel, aber so, du hast es vielleicht oftmals gar nicht in der Hand, so, der übersieht dich oder was auch immer, so, ja. du verlierst dein Portemonnaie, ist Führerschein drin, dies, das und so. Und das hat alles halt Einfluss auf dein Training, auf deinen Gesamtprozess. Und wenn du dich dann nicht mehr darum kümmern musst, ja, dass ich irgendwie so mein Protein halt pro Mahlzeit reinbekomme, so dass ich trotzdem weiß, okay, ich muss halt eben schlafen gehen zu einer gewissen Uhrzeit, dann ist das schon super viel wert, weil wenn du halt eben versuchen musst, so viele Dinge auf einmal zu kontrollieren, wird es halt eben super schwierig für dich und stresst dich halt noch viel mehr. Und daher ist es halt wirklich gut, eine Gewohnheit raussuchen, die über eine gewisse Zeit etablieren, dann, wenn du merkst, so, okay, das läuft, so, dann die nächste Gewohnheit raussuchen und nicht versuchen, alles auf einmal zu machen, weil das wird dich im Endeffekt nur überfordern und, ja, man verliert den Spaß bei der Sache halt, was man ganz oft so sieht, ne? Hast du das Gefühl, dass so, oder wie würdest du jetzt hinsichtlich Training umgehen, wenn du wirklich so externe Stressoren hast? Also wenn du sagst, keine Ahnung, du bist beispielsweise in der Prüfungsvorbereitung, merkst du, hast Zeitdruck, so, du wirst wahrscheinlich nicht fertig, deine Freundin würde Schluss machen oder sowas. Wie gehst du damit in solchen Situationen dann mit Training um? Sagst du, dass es dann sinnvoll ist, das Training irgendwie runterzuschrauben? Handhabst du das Training intern anders, also in der Session selbst, sodass du sagst, okay, ich hol dann weniger Volumen, gehe vielleicht nicht mehr ganz so intensiv in Einheiten ran? Oder was würdest du da sagen, Augen zu und durch? Also es muss ja halt irgendwie.
Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass dieser tatsächliche Zusammenhang zwischen äußerem Stress und den Kapazitäten, die du hast, wirklich dann erst zur Erscheinung kommt, sage ich mal, wenn du wirklich relativ nah an diesem Limit auch deiner Kapazitäten trainierst. Ja, also jemand, der jetzt vielleicht nur 3 GK-Einheiten pro Woche schiebt und das halt ja einen relativ einfachen Alltag vielleicht hat oder einen normalen Alltag hat, der wird vielleicht nicht so große Probleme damit haben wie jemand, der vielleicht wettkampfambitioniert und sehr performanceorientiert einfach häufiger die Woche auch ins Training geht. Ja, also ich denke erstmal, du solltest dich damit beschäftigen, wenn du wirklich nah an diesen Kapazitäten trainierst. Also es ist halt auch eine dynamische Obergrenze, also es verändert sich halt eben durch diese äußeren Umstände und deswegen unter anderem sind ja Gewohnheiten auch huge, weil du diese Schwankungen halt verringerst, ja, also diese äußeren Stressoren, wenn diese Dinge alle passen, dann hast du eben nicht so große Schwankungen, was das betrifft und dieses theoretische Limit bleibt kontrollierbarer für dich, was die Trainingsplanung angeht, also du weißt ungefähr, was du verkraftest, ne? Salopp gesagt. Für die Trainingsleistung in der Praxis würde ich immer erst einmal den Approach abwarten heranziehen, also erstmal keine Rückschlüsse anhand einer Session ziehen. Also wenn eine Session mal nicht gut läuft, dann ist das für mich eine Tagesform, dann kann das vorkommen, dann ist das in Ordnung. Ja. Wenn ich mir die Trainingsleistung in der Tendenz und im weiteren Verlauf von einem Zyklus anschaue und sehe, okay, genau diese Einheit war auch in der darauffolgenden Woche vielleicht nicht gut oder ich sehe in der Performance eine gewisse negative Tendenz, habe ich vielleicht mehrere Möglichkeiten und ich würde tendenziell erst einmal einfachheitshalber versuchen, mehr Rest Days einzubauen. Also Rest Days dort zu implementieren, wo sie vielleicht meinem Klienten in seiner Mikrozyklusstruktur am besten helfen. Also vielleicht nach einem Leg Day, vor einem Leg Day, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann hast du natürlich noch die Möglichkeiten, den Deload theoretisch vorzuziehen. Also je nachdem, wo sich halt eben der Klient auch in der Phase befindet, wenn er halt schon ein paar Akkumulationszyklen hinter sich hat, dann kannst du dort den Deload, wie gesagt, vorziehen oder den Zyklus etwas verkürzen. Und ja, dann kannst du in weiterer Folge natürlich auch mit dem Klienten in Rücksprache, wenn er während er sich im Deload vielleicht auch befindet, eventuelle Anpassungen besprechen, was eben Volumen betrifft, was Frequenzen betrifft oder auch, wie gesagt, relative Intensität. Ich denke, Volumen ist da am einfachsten zu handeln. Und das wäre jetzt wirklich, ich sag mal grob, die Vorangehensweise. Aber ich würde erst einmal versuchen, das Trainingsprogramm so aufrechtzuerhalten, wenn ich halt eben vorher auch mit meinem Klienten dort gute Erfolge erzielt habe, dann versuche ich da einfach ein bisschen mehr Rest erstmal unterzukriegen. Ja.
Ja. Ja, ich persönlich handhab's auch lieber über Rest Days, wenn ich ehrlich bin, wie so in der Session selbst irgendwie das Volumen irgendwie anzupassen. Das versuche ich dann einfach so autoregulativ ein bisschen dem Klienten auch zuzuschreiben. Das heißt, wenn ich so, ja, wenn ich weiß, dass eine stressige Phase beispielsweise ist, dann sage ich halt eben auch, dass ich dem eine Autoregulationsspanne oder beziehungsweise eine relative Intensität in der Spanne eher so angebe, dass ich halt eben sage, so guck, dass du ein ADL beispielsweise zwischen 7 und 8 irgendwo machst. Wenn du halt einen super schweren Tag hast, wenn du merkst einfach so, du kannst da nicht mehr so viel Effort aufbringen, so dann dann mache ich ihn halt vielleicht eher an der unteren Spanne. Guck einfach, dass es halbwegs stimulativ ist. Und ansonsten gehe ich da auch wirklich sehr, sehr gerne hin und versuche halt über Rest Days so einen Zyklus einfach zu spreaden.
Ja,
so ein bisschen,
absolut.
Dass man den einfach so ein bisschen länger quasi macht. Und ich denke, dass das auch oftmals eine recht solide Herangehensweise ist, weil im Endeffekt so verteilst du halt das Volumen so dadurch, dass du einen Rest-Day halt eben mehr machst in einem ja, kleinen Maße, wo man aber auch sagt, so das macht halt eigentlich auch Sinn so. Ne? Also das ist dann keine so übermäßig große Anpassung, so overall kann man sagen, vielleicht so in dem Mikrozyklus, dadurch, dass die Länge veränderst, vielleicht so 2-3 Sätze oder so pro Muskelgruppe halt eben weniger im gleichen Zeitraum. Und das bietet sich für viele Leute halt eben einfach immer ziemlich gut an. Also ich habe da echt sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Fand ich auch interessant, dass du das dann auch teilweise so handhabst. Wann wäre für dich so ein Zeitpunkt, wo du sagst, so okay, es ist halt auch einfach nur Mindset so. Man muss halt auch mal so die Augen zu und durchfahren. Weil ich muss sagen, ich habe das öfter, so das Gefühl. Also so, ich bin da schon strenger zu mir selbst, so wo ich jetzt zu meinen Klienten sagen würde, ja, okay, ist nicht so schlimm. Ich kommuniziere das dann oftmals auch nicht mit meinem Coach, so weil ich einfach denke so, oder auch von der Vergangenheit weiß, du, ich hatte schon viel schlimmere Situationen so und ich habe die halt auch schon gemeistert, so im Training und ich gehe oftmals hin und gehe einfach in die Einheit rein und versuche einfach das Beste rauszuholen. Das war auch teilweise so, während meinem Staatsexamen oder so beim Physio, so die Einheiten, die waren nicht mehr so gut. Ich habe auch Leistung verloren, beziehungsweise ich konnte halt keine Progression mehr machen, bin eher so auf der Stelle so rumgetümpelt. Aber ich bin halt trotzdem rein und habe halt versucht, so einfach das Beste rauszuholen. Ja, und es hätte mir, also mich hätte es psychisch, glaube ich, mehr fertig gemacht, wenn ich jetzt da irgendwie so gesagt hätte, okay, ich teile das jetzt alles auf und ich mache immer noch mal mehr Pause und so. Es gibt halt auch meiner Meinung nach so Phasen, so da muss einfach Augen zu und durch und da ist halt Mindset ein ganz, ganz wichtiger, ja, eine ganz, ganz wichtige Antriebskraft. Denkst du, viele Leute verharmlosen oder ja doch, auf der einen Seite verharmlosen und auf der anderen Seite übertreiben halt gewisse Situationen und ich glaube, viele Leute könnten auf jeden Fall mehr erreichen, wenn sie einfach so manchmal sagen würden, so komm, geh einfach, mach's einfach, ne? Und nicht immer so, ah, nee, guck mal, ich habe gerade Prüfungen und das belastet mich und die Arbeit war auch so scheiße, deswegen ist meine Einheit jetzt auch so schlecht gewesen. Und ich glaube, man redet sich oftmals zu sehr ein, dass externe Stressoren oder externe Faktoren der Grund dafür sind, warum irgendwas schlecht läuft. Bist du da auch so der Meinung?
Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Person an. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass die Perspektive, die man halt auf sein Training hat und auf vielleicht auf einfach die Einstellung vom Mindset her, die man hat, spielt definitiv eine große Rolle. Also ich denke, dass das schon auf einer ganz kleinen Ebene im Training teilweise wichtig wird, wenn du eine Trainingseinheit hast und du hattest einen anstrengenden Tag und du merkst, dass halt vielleicht der Tag an sich schon nicht so gut gelaufen ist, vielleicht sind ein paar Dinge schiefgegangen und du gehst in deinen ersten Arbeitssatz rein und deine Bench beispielsweise und die läuft schon nicht gut, ja. Und dann gibt's halt eben Leute, die sich da dann halt eben schon eine ziemlich große Verzweiflung dann schon breit macht, wo dann die ganze Session drunter leidet, wo dann halt irgendwie man sich, wenn man ein bisschen zu aufbrausend ist vielleicht von seiner Persönlichkeit her. Und ich denke, dass dieses einen sofortigen Erfolg zu erwarten in der Hinsicht halt einfach der falsche Approach ist und man die Dinge vielleicht manchmal, wie du es schon gesagt hast, einfach erledigen muss, vielleicht auch einfach einen Haken dran machen muss, akzeptieren soll, dass es vielleicht nicht immer gut läuft, Zähne zusammenbeißt und mit dem Druck versucht umzugehen. Aber wie ambitioniert bist du am Ende des Tages? Was hast du vor dir? Ja, welche Ziele hast du denn? Also ich glaube nicht, dass ich einem Herrn, den ich im Coaching habe, der paar Mal die Woche trainiert, der einfach gesund und fit sein möchte, dieselbe Perspektive auferlegen möchte, wie mir selbst oder jemandem, der auf eine Bühne geht. Ja, also ich glaube, dass ich da zwischen den Personen einfach einen gewissen Unterschied machen würde. Ich gebe dir aber 100% recht und das ist auch was gefühlt jeder Coach mir sagt. Man ist mit sich selbst auch immer etwas härter als mit seinen Klienten, weil man halt eigentlich weiß, dass man vielleicht auch mal phasenweise etwas mehr auf die Bremse treten sollte. Man sich das aber selbst nicht unbedingt immer gerne eingestehen möchte und einem vielleicht auch das Ego da teilweise im Weg steht. Weil wir wollen alle die bestmöglichen Ergebnisse. Wir wollen alle das beste Paket auf die Bühne bringen, was wir können. Und wir sind dann der Überzeugung, dass wir auf dem Gas bleiben sollten. Wenn wir vielleicht aber eigentlich manchmal, und das sollten wir dann eventuell auch mit dem Coach kommunizieren, mal ein bisschen vom Gas runtergehen sollten, uns unseren Kapazitäten annähern sollten und nicht darüber hinaus halt weiter Vollgas geben sollten. Ich glaube, da steht das Ego manchmal einem selbst ein bisschen im Weg. Und da ist man vielleicht rationaler, wenn es eine außenstehende Person ist, wo man weniger emotional gebunden ist.
Ja, ja. Ich verstehe die Punkte. Ich glaube, das hier ist wirklich so ein Thema, wo die Person einfach oder wie stark eine Person in dem Prozess halt involviert ist und wie er halt mit gewissen Situationen auch umgeht, da eine extrem, extrem große Rolle spielt. Weil ich kann sowohl als auch sagen, manchen Klienten würde ich raten, geh einfach, ja, und anderen würde ich wieder sagen, so, bleib mit dem Arsch auf jeden Fall zu Hause, so, weil das hängt wirklich so davon ab, wie geht jemand mit der Situation um und wie ist er normalerweise eingestellt. Und ich persönlich habe oftmals das Gefühl, dass viele Leute in dem Moment, wenn sie sagen so nein und einen Schmerz dabei empfinden, wenn sie sagen so nein, dass die richtige Entscheidung ist. Und die Leute, die halt eben sagen so nein und das halt eben gut finden, dass sie jetzt nein sagen, also das für die wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn sie gehen. Das ist genauso mit so Rest Days. Ja?
Sehr guter Punkt.
Wenn die Muskulatur halt eben sagt so, nein, geht nicht. Ja, aber dein Kopf sagt, ja, es geht, ja, dann bleib lieber wahrscheinlich zu Hause, so, weil es könnte strukturelle Probleme geben, wenn du jetzt halt eben drauf gehst, so, und wenn die Muskulatur sagt, so, ja, es geht, aber der Kopf sagt, passt nicht, ne, dann geh auf jeden Fall, so, ja, weil du kannst, ne, es hängt an dir selbst, so, und das sind oftmals halt eben so Symptome, auch, ist ja einigermaßen auch irgendwie korrelierend mit so Overreaching-Symptomen oder mit so Fatigue-Symptomen, wo man einfach immer so ein bisschen abwägen muss, was ist jetzt halt eben in dem Moment jetzt so die richtige Entscheidung. Aber ich glaube, dass es wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat ist, auch wie man mit Situationen, mit PRs oder so umgeht, wie man in den Satz reingeht. Zum einen musst du in den Satz wirklich reingehen und es wollen. Also ab einem gewissen Stadium musst du einfach Progress wollen. Du musst ihn anstreben, du musst dich fokussieren von jedem Satz und jeden Satz aufs Neue, das Versuchen, das Beste rauszuholen, was in der Situation gerade in dem Moment möglich ist. Auf der anderen Seite darfst du allerdings nicht enttäuscht sein, wenn dann trotzdem eine Rap weniger ging, wie die letzte Woche vorher. Weil das kommt einfach vor zu gewissen Zeitpunkten. Aber wichtig ist, dass du halt eben alles aufgebracht hast in dem Moment, um das Beste rauszuholen. Also, dass der Wille da war. Also, und dann kommt die Akzeptanz, die du halt eben genannt hast. Es ist auch okay, ne? Und man sollte dann halt eben nicht zu emotional reingehen. Und ich muss auch wirklich aus meiner Vergangenheit sagen, ich habe schon Sätze ADLs gemacht zum Beispiel, ja, nachdem die ewig lang gut gelaufen sind, wo die dann wirklich nicht gut waren und dann nach 2 Monaten waren die immer noch Katastrophe, wo ich dann wirklich gedacht habe, so, boah, ADL verkackt, die Einheit, die war im Arsch. Also da habe ich mich die ganze Einheit so verkopft, weil ich immer noch bei diesem ADL war und denke so, das kann doch nicht sein, dass ich den irgendwann mal gekonnt habe und jetzt einfach nicht mehr kann und wirklich, ich bin dann teilweise auch so, mich kannst du ja nicht ansprechen, so eine halbe Stunde, Stunde, ne? Also bis ich dann einfach nochmal weg von diesem Satz bin, so. Genauso erfreue ich mich halt auch teilweise an einem Satz. Gestern habe ich einen Bench-PR gemacht, so nach Schulterverletzung, wo ich dann gedacht habe, so, oh geil, ne? Ich war die ganze Einheit, war ich halt gut gelaunt. Und das ist halt eben dann doch sehr, sehr stark liftabhängig, manchmal wie man mit gewissen Situationen umgeht. Und da merkt man einfach, dass Training ein emotionaler Progress oder ein emotionaler Prozess ist. Und das Mindset da einfach eine übergeordnete Rolle spielt und man sich nicht zu stark, glaube ich, reinhängen darf. Also ich wäre froh, wenn ich mein Wissen von jetzt vor 3, 4, 5 Jahren schon gehabt hätte, wie ich mit gewissen Dingen umgehe.
100%, ja. Es zeigt ja auch nur, wie leidenschaftlich man der Sache hinterhergeht und wie wichtig einem tatsächlich auch der Prozess und das Ergebnis ist, wenn man halt schon seine Stimmung quasi fast von Sätzen oder von Übungen abhängig macht teilweise. Ich kenne das zu 100%. Ich weiß ganz genau, ihr habt das auch einfach im Training. Ja. Also ich denke, wenn man halt einfach sein Alltag und seine Gewohnheiten, um den Kreis zu schließen, danach ausrichtet, dass alles gut läuft und das dann halt manchmal eben nicht funktioniert, dann kommt dann halt einfach auch der leidenschaftliche Athlet manchmal in einem heraus.
Ja. Aber ich sag halt auch mal so, es ist auch cool gewesen, die Zeit, wo man sich noch von Einheit zu Einheit halt eben gesteigert hat. Aber auch jetzt die Zeit ist halt auch, also so, es kam halt der Punkt, wo der Progress einfach langsamer wurde. Und langsamer wurde und langsamer und du machst weniger Progress und dann freust dich auch mal über eine Rap mehr bei einer Übung. Und mittlerweile finde ich es halt auch genauso geil, mich mit einer Rap in einem kompletten, ja, bei über drei Sätze quasi, mich eine Rap oder zwei zu steigern, finde ich immer noch genauso geil wie damals halt eben so, wenn ich jede Übung irgendwie bei jeder Rap so was draufhauen konnte oder hier noch ein bisschen weniger Intensität, relative Intensität etc. So, ich bin mittlerweile genauso glücklich so über diese kleinen Erfolge und ich glaube, wenn man halt eben nicht immer mal wieder auch so einen richtigen Arschtritt hätte, so dass halt ein Lift mal wirklich auch kacke läuft, so, dann kann er auch nie richtig gut laufen. Also, du brauchst diese Up and Down, so. Das macht's halt, glaube ich, auch so aus, weil ansonsten wäre es auch nicht der Sport, glaube ich, den ich ausüben wollen würde. So.
Ja, ich finde diese kleinen Steigerungen auch immer sehr zufriedenstellend, weil ich meine, du hast genauso hart geackert, wie du es halt damals gemacht hast, als noch 2,5 Kilo pro Session drin war, so nach dem Motto. Du hast genauso viel, wenn nicht mehr investiert und noch mehr richtig gemacht und das ist die Belohnung, die du dir abholst und langfristig diese eine oder diese zwei Wiederholungen, die du dir vielleicht in der Woche abholst, sind halt eben eine signifikant verbesserte Form. Ja, du siehst dann nach den Jahren und wenn du dir diese lange Zeit nimmst, und das ist ja das, was wir immer besprechen, es braucht halt eben seine Zeit, und du diese Wiederholungen und Wiederholungen und Wiederholungen jede Woche mitnimmst, dann wirst du ein besserer Athlet sein am Ende.
Ja, es ist aber schön, es macht auch irgendwo Spaß. So, für mich war es auch gut zu sehen, dann einfach so auch ganz viele Zuhörer wahrscheinlich, so, die trainieren auch so für sich, haben wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Leute so ambitioniert in ihrem Umfeld. Ich finde das immer so verwunderlich, wenn mir manche Klienten sagen so, ja, ich habe halt keinen, mit dem ich darüber reden kann, ne? So, und wenn man sich mit den Leuten unterhält und du sagst denen halt eben, die auch teilweise schon gut fortgeschritten sind, aber einfach keinen im Umfeld haben, so, der genauso fortgeschritten ist, ja, sagst denen halt, ja, bei mir ist es genauso. Also ich mache halt auch nicht mehr den Progress wie andere, so, ne? Und man guckt immer links und rechts und sieht immer so, ah ja, in Insta und so, da macht jeder immer Progress. Wenn man dann weiß, wie viele Leute eigentlich die ganze Zeit so mehr oder weniger auf der Stelle rumdümpeln, sich ganz langsam hocharbeiten, so, das tut dann mental auch oftmals einfach so ein bisschen Entlastung schaffen, dass es bei anderen Leuten halt eben auch so ist. Ein Punkt, Marvin, wollte ich mit dir noch besprechen, und zwar das Mindset auch insbesondere in der Contest Prep, weil ich denke, das ist dann doch schon nochmal eine etwas andere Nummer wie, ja, normalen Training, sage ich mal, in der Offseason. In der Contest Prep kommen halt eben mehrere Faktoren, auch kopftechnisch noch dazu. Zum einen kann man da, denke ich, Mindset bezüglich Ernährung und Körpergewicht besprechen, und zum anderen kann man auch irgendwo das Mindset im Hinblick auf Training besprechen. Ich glaube, beide getrennt voneinander sind schon hart genug. Zusammen ist es halt eben noch schlimmer teilweise und das macht halt eben eine Contest Prep auch so hart. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei Frauen nochmal deutlich härter ist. Also weil einfach so Gewichtsschwankungen da halt eben super Einfluss nehmen, auch so PMS auf Trainingsleistung und so weiter und so fort halt eine große Rolle spielen. Wie gehst du in der Contest Prep um, wenn du dir quasi eine Timetable-Tabelle ausgemalt hast, wo du weißt, welches Gewicht du erreichen willst und du hast angefangen zu diäten und ja, irgendwo so spielt halt eben das Gewicht nicht so mit, so du stagnierst und hast die Kalorien schon reduziert, so was würdest du den Leuten raten, wenn sie in so eine Situation kommen, weil ich glaube, das ist so wirklich eine Situation in der Contest Prep, wo jeder irgendwann mal reinkommt, in der Regel ganz wenige so bleiben verschont, weil Stagnationen einfach Teil von der Prep sind. Was würdest du so jemandem raten vom Mindset her, wie sollte man mit solchen Situationen umgehen?
Ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, also ich glaube, dass es erstmal gut ist, wenn du jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Ich denke, dass, so wie du es schon gesagt hast, es aber ein Teil vom Prozess ist. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du wie im Bilderbuch jede Woche Gewicht verlierst, dass deine Form immer jede Woche besser wird und dass deine Trainingsleistung am besten sich noch steigert. Es ist aber die Frage, wie ich die ganze Sache zerdenke oder ob ich die ganze Sache zerdenke oder ob ich mir selbst und dem Prozess genug vertraue. Denn es ist am Ende des Tages so, wenn ich in eine Contest Prep gehe, dann habe ich eine ziemlich lange Phase hinter mir, wo ich in einem Kalorienüberschuss war und wo ich genug Daten habe, um zu wissen, wo in etwa mein Verbrauch liegt. Das heißt, ich weiß auch, wann ich in der Theorie im Defizit bin oder nicht. Ich weiß ungefähr, wo meine Bewegung vorher war. Ich habe da vielleicht auch schon eine Anpassung dort gewesen und ich habe trotzdem vielleicht 4, 5, 6, 7 Tage oder vielleicht auch noch einen Ticken länger kein Gewicht verloren, dann muss man sich auch immer darüber im Klaren sein, dass es eben kein linearer Prozess ist, sondern dass es einfach auch Personen gibt, bei denen dieser Gewichtsverlust eher immer relativ plötzlich kommt und man dort halt einfach nicht die Fassung verlieren sollte, weil es halt einfach so ist, dass niemand konstant von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche immer Gewicht verliert, sondern einfach gewisse Gewichtssprünge auch dort sind. Plus ein weiterer Punkt ist sicher auch, dass man sich die Optik anschauen muss. Also du kannst dir eben nicht nur den Gewichtsverlauf anschauen, sondern am Ende des Tages ist das ein Physiksport. Du musst in Form auf der Bühne sein. Da kommt keiner mit der Waage und sagt, yo, stell dich mal auf die Waage. Außer beim Einwiegen offensichtlich. Sondern du willst am Ende in Form sein. Und wenn vielleicht das Gewicht stagniert, die Form aber besser geworden ist, dann ist das erstmal Progress in die richtige Richtung. Ich denke, man tut gut daran, sich mit Leuten auszutauschen, vielleicht einen Coach zu haben, jemanden zu haben, dem man Rechenschaft ablegen muss und vom Kopf her drauf zu bleiben auf dem Prozess und nicht direkt in Selbstzweifel zu kommen.
Ja. Das sind super Punkte und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, die Waage einfach einem im Rahmen von so einer Contest Prep wirklich richtig viel Kopfschmerzen bereiten kann, insbesondere wenn man sich selbst vorbereitet. Und da muss man sich einfach gedanklich im Klaren darüber sein, was man gerade macht und was so Gründe dafür sind, warum es halt unter Umständen halt eben gerade nicht weitergeht. Und ich sag mal so, selbst wenn eine Stagnation aufgetreten ist, die wirklich so auf metabolische Anpassungen zurückzuführen ist, sind die meistens auch nicht allzu hoch. Also so, da muss man halt eben auch wieder sagen, okay, prozentual kann das, was weiß ich, sagen wir mal ein Pauschalwert 20% erstmal ausmachen, so, weil so stark droppt halt der Kalorienverbrauch nicht auf einmal. Und da muss man einfach mental stark bleiben und einfach so diesem Prozess wirklich Vertrauen schenken. Insbesondere bei Frauen mit Periode und so weiter und so fort kommt da halt eben wirklich auch eine Achterbahnfahrt teilweise zusammen, wo man einfach dann mental stark bleiben muss. Es ist ärgerlich, es ist super hart, aber selbst wenn man eine Zeitplanung hat, man darf die halt eben nicht zerdenken, weil wie du schon sagst, es ist am Ende des Tages ein Physiksport und ganz viele Leute gehen ja auch das erste Mal auf die Bühne, also so, wo sie noch gar nicht wissen, okay, wo lande ich denn überhaupt so, und ganz viele Leute, die das erste Mal auf die Bühne gehen, die werden wahrscheinlich auch in den ersten 10 Wochen, sage ich mal, von der Contest Prep noch Muskulatur aufbauen können irgendwo. Inwiefern oder wie viel das ist dann nochmal eine andere Sache, aber ich glaube, dass da halt eben sowohl Fettabbauprozesse als auch Muskelaufbauprozesse parallel laufen und man muss da einfach mit dem Kopf her recht klar darüber bleiben, okay, es kann halt eben verschiedene Gründe haben so und muss nicht nur sein, weil ich jetzt gerade kein Fett abnehme.
Total. Ich finde bei Frauen auch generell, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, bei Frauen generell auch wichtig, nicht nur wöchentliche Durchschnitte zu nehmen, sondern halt auch eine Tendenz über 4 Wochen Durchschnitte beispielsweise festzustellen, weil du halt eben anhand dessen auch feststellen kannst, innerhalb des Zyklus der Frau von vor 4 Wochen und heute, was ist passiert und wo stehen wir, weil du halt eben diese Wasserschwankungen beispielsweise hast, ja. Und wenn du aber diese Phasen miteinander vergleichen kannst und auch dort eine positive Tendenz erkennst, dann ist das super. Ja, und diese metabolische Anpassung, die du angesprochen hast, ist, finde ich, etwas, was ich gar nicht so stark berücksichtige anfangs, weil diese 20% ja, also das ist ja nichts, was jetzt plötzlich eintritt, sondern mehr so ein schleichender Prozess auch mit sinkendem Körpergewicht etc. Deshalb bin ich gar nicht so schnell, was so Kalorienreduktion oder Steps-Erhöhung oder sowas angeht, sondern versuche dann halt wirklich erstmal Ruhe zu bewahren, dem Athleten das auch zu vermitteln und ihm zu zeigen, hey, ich bin mit dir hier gerade confident, wir kriegen das hin, wir haben Tag X das Ziel und wir kommen da an. Ja. Und dieses Gefühl auch mitzugeben, selber als Coach dann das Mindset zu haben, das vielleicht auch selber schon mal gemacht zu haben, weil ich habe 2019 mich auch selbst gepreppt, ja, und da ist es halt auch emotional immer mal so eine gewisse Achterbahnfahrt. Aber wenn du das gemacht hast, dann weißt du, was auf dich zukommt und dann weißt du vielleicht auch, die richtigen Worte zu finden für die Person in der Situation.
Ja, weil am Ende des Tages irgendwo hast du auch eine begrenzte Kapazität, also eine begrenzte Möglichkeit, wie du überhaupt Kalorien anpassen kannst und auch Steps erhöhen kannst. Also irgendwo ist da der Deckel drauf so und mehr geht halt teilweise nicht, ohne halt die Gesundheit krass zu gefährden. So, und da möchte ich einfach jeden bitten, so diesen Raum irgendwo sich zu lassen und ja, nicht allzu hart zu pushen, einfach so, weil wie gesagt, so umso mehr man auch reduziert, umso mehr kommen halt auch gleichzeitig die Anpassungen. Das ist halt auch ein einhergehender Fakt, ne? Also absolut. Wenn du metabolische Anpassungen, beziehungsweise wenn du Kalorien reduzierst, obwohl du halt sie nicht reduzieren müsstest, konsumierst du wieder weniger Ernährung, hast wahrscheinlich auch eine weniger krasse Performance, bewegst dich wahrscheinlich ein bisschen weniger und so. Und das ist dann so eine Endlosschleife so. Und das geht immer weiter und weiter und weiter. Und deswegen muss man da auch irgendwo ehrlich zu sich selbst sein. Bei Frauen habe ich allerdings aber auch die Erfahrung gemacht, so dass bei denen doch deutlich härter ist wie bei Männern. Also jetzt im Vergleich so von Anpassungen, wie schnell die geschehen.
Ja, du wirst bei Frauen auch oftmals nicht da, ja. Ja, du wirst vielleicht auch nicht darum herumkommen, dort mal kurzzeitig gegen Ende der Prep etwas, ja, die Gesundheit hinten anstellen zu müssen. Ja. Aber es ist ein Extremsport, ja. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn man das vorher kommuniziert, sind die Fronten, denke ich, klar. Aber was diesen Verbrauch und diese Anpassungen angeht, muss halt eben auch im Vorhinein, vor der Prep, der Job erledigt werden. Du musst dich halt eben versuchen, da in einen Bereich aufzubauen, der es dir ermöglicht, dass du Schritte erhöhen kannst und Kalorien reduzieren kannst und dass du einfach die Voraussetzungen geschaffen hast für eine erfolgreiche Wettkampfvorbereitung. Das heißt, die Wettkampfvorbereitung fängt eigentlich schon vor der tatsächlichen Prep an.
Ja, das ist, wie gesagt, wir machen einen Sport, der immer Leistung erfordert, der immer irgendwas zum Optimieren erfordert, wenn es an der richtigen Stelle dann auch passend ist, ne? Muss man auch wieder dazu sagen. So, letzter Punkt heute, und zwar das Training-Mindset im Training, in der Wettkampf-Prep. Ich denke, das ist so das spezifischste Thema mit der Ernährung auch in der Prep. Aber mindset-technisch hast du das Gefühl, dass eine Prep im Training mehr von dem Athleten abverlangt wie das Training in der Offseason?
Ja, ich denke schon. Also es ist ein bisschen was anderes. Also es ist nicht zu vergleichen mit, du gehst in eine Offseason und du hast vielleicht ein bisschen leichte Anspannung von einem schweren Kreuzhebensatz oder sowas, weil du einen neuen PR hitten willst. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Es ist auch in der Offseason nicht immer einfach und du musst auch dort das richtige Mindset festigen. Aber mit einer konstanten Energielosigkeit, mit einer konstanten Lethargie und mit diesem kompletten Prep-Kontext im Hintergrund, der Tatsache, dass du halt einfach nicht gut schlafen kannst, dass du dich viel bewegen musst, du musst dich zu den Dingen zwingen, du hast einfach viele Baustellen auf einmal und alles prasselt so auf dich herab, vor allem als First-Timer machst du das alles zum ersten Mal, da brauchst du definitiv noch ein gefestigteres Mindset als in der Off-Season, würde ich behaupten. Also, es ist, wie gesagt, ein bisschen was anderes, aber wer sich 4 Weeks Out schon mal unter eine Langhantel gestellt hat, wenn die Quads schon gestreift sind und dann halt wirklich einen intensiven Satz machen soll, der weiß, wovon ich rede.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es mental auf jeden Fall eine größere Anforderung ist, vor allem auch die Leistung einfach aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, das ist auch super individuell, ob du die Leistung erhalten kannst in der Prep oder eben nicht. Also, weil ich da auch jetzt mittlerweile schon 2-3 Podcasts gehört habe, wo die Leute auch Verschiedenes berichtet haben, sodass sie die Leistung aufrechterhalten können. Und die es konnten, sagen dann auch, ja, das ist alles halt eben nur Mindset. Und da bin ich halt auch so ein bisschen zwiegespaltener Meinung, weil es zum einen halt eben, und da ist halt eben sehr, sehr wichtig, auch einen kühlen Kopf zu bewahren und das Ganze rational einfach zu beurteilen, was da für Faktoren halt eben mit einhergehen. Zum einen ist es halt so die Trainingserfahrung, die da eine große Rolle spielt, so wenn du das 10. Mal gepreppt hast, so kannst du wahrscheinlich schon besser mit umgehen. Einfach, du weißt auch ungefähr, welche Übungen dir taugen in der Prep und welche Übungen dir nicht mehr taugen und so. Zum anderen ist es halt, dass du tatsächlich halt ein extremes Maß an Körpergewicht verlierst, wodurch einfach die Stabilität deutlich reduziert wird. Ich glaube, es gibt sogar auch so, ich habe irgendwie noch im Kopf, es gibt so eine Formel, meine ich, wo du ungefähr proportional ausrechnen kannst, wie viel bei wie viel Körpergewicht du, also wenn du beispielsweise mit 100 Kilo, 150 Kilo squattest, wie viel du bei gleicher Kraftaufbringung quasi mit 90 Kilo quasi squatten würdest. Ich bin mir aber, da gab es mal irgendeine Formel, so, ich weiß sie aber nicht mehr ganz genau. Ist halt auch so ein interessantes Thema, plus halt eben die Range of Motion, was dazu kommt. Und was halt ganz viele Leute einfach vergessen, man ist halt eben auch in einem Kaloriendefizit. Man hat nicht oder man führt einfach nicht so viel Energie zu und hat dementsprechend auch nicht so viel Energie zur Verfügung, um das halt eben in Trainingsperformance umzusetzen. Und wenn du dann noch eine körperliche Arbeit beispielsweise am Tag hast, so die auch gewissermaßen Energie abverlangt, externe Stressoren dann mit einhergehen und so, dann kann halt eben auch die Trainingsleistung ganz, ganz unterschiedlich bei zwei gleichen Personen beispielsweise sich äußern. Und dementsprechend darf man da auch vor allem nicht nach links und rechts gucken und sich nicht zu stark von dem Gedanken leiten lassen in der Prep, so man verliert gerade Muskulatur, weil man immer eine Rep oder zwei auf der Strecke lässt. So. Ja. Das ist oftmals nicht so.
Finde ich ganz wichtig. Also ich denke, du kannst am Anfang einer Prep vielleicht auch noch wegen der Anpassungen aus der vorherigen Improvement Season Progress mitnehmen, oftmals. Mhm. Ja, also wenn du anfänglich in einer Prep startest, ich finde es immer ein bisschen kritisch oder schwierig, wenn ich so Dinge höre, wie ich konnte meine Kraft steigern gegen Ende der Prep oder halt meine Kraft aufrechterhalten. Unter denselben Bedingungen, ist die Technik die gleiche, ist der Stimulus pro Wiederholung der gleiche, bist du mit demselben Intent halt in die Wiederholung reingegangen oder hast du das Gewicht vielleicht nur noch von A nach B bewegt und es sieht halt extern vielleicht so aus, als hättest du deine Kraft beibehalten. Intern hast du aber die Muskulatur vielleicht gar nicht so sehr stimuliert, wie du es vielleicht vorher getan hast. Im Logbook da sieht deine Performance aber eben gleich aus oder vielleicht besser. Ja, ja. Finde ich problematisch irgendwo. Also die Vergleichbarkeit, also ich bezweifle, dass die meisten Leute da in den letzten Wochen einer Wettkampfvorbereitung noch groß Progress rausnehmen.
Ja, also ist für mich auch selten zu beobachten. Ich sag mal so, bis beim Mann an die 10% KFA, da ist am meisten so eine Grenze, wo es dann eher so gegen Erhalt geht. Irgendwie, also du kannst das, finde ich, ganz gut so am KFA schon ausmachen. So die ersten, ja, sag ich mal, bis 13% KFA wirst du sogar wahrscheinlich noch recht gute Fortschritte machen. So, das ist nicht unüblich so. Dann irgendwann wird es mehr so stagnativ. So, und zwischen 8 bis 10% so fängt es dann an, wo es dann deutlich härter wird. Und darunter ist halt einfach nur Arbeit und hart. Es kann halt auch vorher auch mal zu einer Reduktion kommen. Ne? Das ist jetzt einfach nur so eine ungefähre Timeline, die bei mir eigentlich schon ziemlich gut zutrifft und auch bei mehreren Klienten jetzt so ungefähr hingekommen ist. Ne? Ja. Bei Frauen ist es nochmal ein bisschen anders. Ich habe gerade irgendwie so ein paar im Kopf, die teilweise auch mit einem echt niedrigen KFA teilweise noch PRs geschoben haben. Woran das jetzt gelegen hat, keine Ahnung. Aber auch nicht bei allen Frauen, ne? Also muss man auch ganz klar sagen, und es ist auch super übungsspezifisch wieder. Und ich denke halt eben auch bei Isolationsübungen oder geführten Übungen kannst du halt eben auch noch länger PRs machen, wie beispielsweise bei einem Squatten, bei einer Bench oder bei einem Heben, ne? Das ist dann auch wieder sehr, sehr übungsspezifisch. Und ja, Marvin, ich glaube, das war eine coole Episode. Also mir hat sie auf jeden Fall gefallen, da auch die Einblicke von dir zu bekommen.
Ja, absolut.
War unerwartet. Also so, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass was Gutes rauskommt, aber dass wir uns da so ähnlich sind, so in den ganzen Betrachtungsweisen, das ist dann natürlich auch wieder erfreulich zu sehen. Schön, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Und Marvin, wenn jetzt jemand sagt so, ey, der Marvin ist richtig fresh, wo kann er dich oder sie dich finden?
Hauptsächlich aktuell über Instagram, also einfach mein Name, Marvin Haupt und Unterstrich dahinter. Und bald kommt auch meine Website, die heißt dann ebenso einfach Marvin Haupt halt.
Perfekt.
Yes.
Wenn, hast du noch Coaching-Kapazitäten offen?
Ja.
Status quo? Alright. Ja. Also Leute, wenn ihr denkt, der Marvin, der ist ein richtig fresher Typ und von dem würde ich mich gerne coachen lassen, dann denke ich, könnt ihr den auch über Instagram kontaktieren oder über Mail oder wie auch immer man es heutzutage tut, ihr werdet einen Weg finden. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag, Marvin. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Und
wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's auch schon mit dieser heutigen Episode des The Age of Iron Podcast. Wenn dir die Podcast-Episode zugesagt hat und du was von unseren Ansichten, unseren Gewohnheiten, unseren Routinen, aber auch ja unserer Stellung hinsichtlich Mindset etwas mitnehmen konntest, dann würde es uns mega freuen, wenn du The Age of Iron Podcast abonnierst, um noch mehr von den neuen Folgen beziehungsweise von den alten Folgen mitzubekommen und den Podcast natürlich auch dahingehend einfach ein bisschen zu unterstützen. Also lass doch gerne ein Abonnement bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder wo auch immer du den Podcast hörst da und unterstütze uns damit. Und gerne, wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns doch auch gerne eine Apple Podcast Bewertung da, sodass der Podcast einfach die Möglichkeit hat, noch mehr zu wachsen und noch mehr Leute zu erreichen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist.